freue mich, dass ich jetzt heute bei euch sein darf und predigen darf, wobei ich zugeben muss, dass ich mich selber eingeladen habe. Einfach aus dem Grund, weil ich mal Plan B kennenlernen wollte und da ich immer selber beschäftigt bin um die Uhrzeit, war das sozusagen meine einzige Chance, mal Plan B kennenzulernen, dass ich da selber predige. Ich finde es richtig toll, was ihr da für ein Konzept auf die Beine gestellt habt. Ich würde es mit euch beten gerne. Herr Jesus, du weißt, die Herzen sind sehr hungrig und es gibt viele schlechte Nahrung und wir bitten dich jetzt, dass du mit deinem Wort zu uns sprichst, dass du gute Nahrung für unsere Herzen uns gibst, Nahrung, die lange satt macht. Bitte gib uns deinen Heiligen Geist. Amen. Das Thema, vielleicht habt ihr es auf den Plakaten gesehen, soll jetzt sein Buße und Beichte. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was euch durch den Kopf ging, als ihr dieses Thema gelesen habt. Vielleicht gemischte Gefühle. Mit der Beichte war das nicht was Katholisches, mit dem Beichtstuhl und so. Oder vielleicht, das ist so ein verdrießliches Thema. Und dann laufen alle nachher mit dem gesenkten Kopf rum. Und das ist fürs Kaffeetrinken auch irgendwie nicht so geeignet. Der Kaffee steht ja schon bereit. Also vielleicht gemischte Gefühle bei diesem Thema Buße und Beichte. Vielleicht kein Wohlfühlthema. Wir werden mal sehen. Wie soll man bei diesem Thema anfangen? Buße. Wie fängt eigentlich Jesus an, als er anfängt zu predigen? Die ersten Worte, das könnt ihr bei Matthäus und Markus nachlesen, die ersten Worte, mit denen Jesus anfängt zu predigen, heißen, tut Buße. So fängt er an, tut Buße. Und man kann das eigentlich als Überschrift durch seine ganze Lehre sehen, diese beiden Worte, tut Buße. Man kann sagen, das ist eigentlich sein Hauptthema. Das zieht sich durch seine ganze Predigt. Und deswegen ist dann auch genau das, tut Buße, die Botschaft der ersten Christen. Die erste christliche Predigt, die Petrus hält, hat wesentlich diese Worte, tut Buße. Und vor Jesus, als Johannes der Täufer aufgetreten ist, wie fängt er seine Predigt an? Tut Buße. Und vor Johannes dem Täufer, wenn ihr in die Propheten im Alten Testament guckt, was ist das Wesentliche, was sie sagen? Tut Buße. Was heißt es eigentlich, Buße? Jetzt ist es wichtig, dass es uns auf eine völlig falsche Fährte führt, wenn wir jetzt so das landläufige Gebrauch von diesem Wort hernehmen. Da gibt es bei uns das Wort büßen. Und wir meinen das in der Regel so, da hat jemand was ausgefressen und jetzt muss er das bitter ausbaden, sozusagen eine Strafe. Diese Wortbedeutung müssen wir jetzt mal völlig wegtun, sonst kommen wir auf eine ganz falsche Spur. Wenn Jesus zur Buße ruft, dann heißt das ganz schlicht, kehr um. Kehrt um. Das bedeutet Buße, Umkehr. Wenn ihr das jetzt heute mitnehmt, dann ist es eigentlich schon genug. Buße bedeutet Umkehr. Jetzt frage ich euch mal, wann bist du das letzte Mal umgekehrt? Auf dem Weg zur Garage. Autoschlüssel vergessen. Umkehr. Das ist ein Wort, da kann man meinen, das hat was mit Bewegung zu tun, wie man eben zur Garage unterwegs feststellt, den Schlüssel vergessen und man umkehren muss. Umkehr hat was mit Bewegung zu tun und deswegen versuche ich heute mal eine bewegte Predigt, sonst ist es ja immer so statisch, man steht. Keine Sorge, ihr dürft heute ruhig sitzen bleiben, ich bewege mich. Bevor wir überhaupt über Buße reden können, gibt es eine allererste Bewegung und die ist entscheidend. Ich nutze jetzt mal ein bisschen den Raum. Hier, wo ihr seid, sind die Menschen, das bietet sich an. Hier am Altar ist Gott. Die allererste Bewegung, die Voraussetzung für alles, ist dieses große Wunder, dass Gott auf uns zukommt. Jetzt kann man sich fragen, in welcher Haltung kommt Gott auf uns zu? Es wäre ja naheliegend für den Schöpfer, für den allmächtigen Herrn, dass er wie ein Fürst einherschreitet. Das macht er aber nicht. Denkt mal an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Denkt an den Vater, als der Sohn zurückkommt. Gott, der Herr, kommt so auf uns zu. Mit einer Umarmung. Das ist seine Bewegung. Und wenn ich diesen wunderbaren Gott finden will, der mich umarmt, wo muss ich das suchen? Bei Jesus. Jesus ist nichts anderes als diese Umarmung des Vaters. Jetzt muss ich mal wieder auf mein Papier gucken. Ganz so frei geht es dann doch noch nicht. Das ist die große Bewegung Gottes auf uns zu. Und das ist nichts anderes als die frohe Botschaft. Das ist wunderbar. Aber jetzt müssen wir auch über eine traurige Wahrheit reden. Was ist die Grundbewegung des Menschen? Hier ist Gott, das ist sozusagen die Richtung Gottes. Die Grundbewegung des Menschen ist die. Na? Nee. Das ist die Grundbewegung des Menschen. Weg von Gott, andere Richtung. Und es ist diese Idee vom verlorenen Sohn. Ihr kennt ja die Geschichte wahrscheinlich, die Idee, in der Richtung finde ich mein Glück. In der Richtung finde ich das Glück des Lebens. Nicht in der. Dieses Misstrauen ist irgendwie drin. Wenn ich hier weggehe, finde ich mehr Glück, als wenn ich so gehen würde. Das steckt irgendwie tief drin. Das ist die Grundbewegung des Menschen und die nennt die Bibel Sünde. Und genau diesen Menschen, der jetzt so unterwegs ist, in der Richtung, den trifft der Ruf Jesu, der Ruf zur Buße. Und Jesus sagt uns, ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder zur Buße, zur Umkehr. Und das ist, was Jesus uns Menschen zuruft, kehrt um. Wohin um Himmels Willen lauft ihr? Man darf sich jetzt nicht von der Kirche hier orientieren lassen, dass es in der Richtung den Kaffee gibt. Das wäre ein großer Fehler. Jesus ruft, und man kommt außer Atem bei so einer Predigt, das ist wirklich gefährlich. Jesus ruft uns zu, kehrt um, wohin um Himmels Willen lauft ihr? Geradewegs ins Verderben. Ihr braucht eine Kehrtwende. Ihr braucht einen Richtungswechsel, eine Neuausrichtung. Der innere Kompass kann grässlich falsch geeicht sein, wenn die Nadel nicht nach da zeigt. Wie ist mein Kompass eigentlich geeicht da drin? Du brauchst einen neuen Kompass. Herr, gib mir einen neuen Geist. Kehr um zum Vater. Das heißt, tut Buße. Nochmal zum verlorenen Sohn. Dieses Gleichnis ist nichts anderes als eine Bußgeschichte. Und was heißt hier Buße? Also wir hatten jetzt, Buße heißt Umkehr. Das ist der wichtigste Punkt. Aber in dieser Geschichte vom verlorenen Sohn heißt Buße nichts anderes als Heimkehr. Buße ist Heimkehr. Und zwar Heimkehr zum Vater. Da, wo ich doch eigentlich hingehöre. Da, wo ich so einen guten Platz zum Leben habe. Buße heißt Umkehr, Buße heißt Heimkehr. Ist euch bei diesem verlorenen Sohn-Gleichnis schon mal aufgefallen, was der Vater sagt? Als der Sohn zurückkommt, da sagt der Vater nicht, der war irgendwie weg, sondern dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das heißt, in der Buße geht es um Leben und Tod. In der Buße geht es um Leben und Tod und um nichts weniger. So, bis hierhin habe ich euch vielleicht noch gar nichts Neues gesagt. Mal sehen. Wenn ich euch sage, Buße heißt Umkehr, erinnert euch das an ein verwandtes Wort? Keine Idee? Bekehrung. Umkehr, Bekehrung. Beides Mal geht es um eine Bewegung, die den ganzen Menschen betrifft. Und das ist sehr spannend, wenn man mal im Urtext guckt, im Hebräischen und im Griechischen, dann kann man das Wort für Buße ganz oft auch mit Bekehrung übersetzen. Buße und Bekehrung liegen ganz nah beieinander. Jetzt müsste ich freilich eine eigene Predigt über Bekehrung halten. Das ist auch sehr wichtig, aber das schaffe ich jetzt nicht, sonst sitzt ihr heute Mittag noch da. Ich versuche es mal so anzugehen. Muss ich nicht sagen, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn mein ganzes Leben ihm gehört, wenn er mein Herr ist, das heißt, wenn er mich bestimmt, mir die Richtung vorgibt, wenn er mich durch seinen Heiligen Geist bestimmt, dann ist doch eigentlich alles gut. Dann brauche ich doch keine Umkehr mehr. Wenn ich Christ bin, dann brauche ich doch keine Umkehr mehr. Da bin ich ja schon so in der Richtung unterwegs und nicht mehr in die weg von Gott, sondern dann bin ich doch unterwegs hin zum Vater. Ist euch schon mal aufgefallen im Neuen Testament, wer dem Ruf Jesu zur Buße folgt und wer nicht? Die frommen Leute folgen Jesus nicht. Zum Beispiel die Pharisäer, und die haben Buße eigentlich sehr ernst genommen. Sondern die Sünder, so eine Betrüger wie Zöllner, diesen Jesus gefolgt. Also die Grundfrage, ist Buße nicht was für die anderen, für diese unfrommen Leute, die jetzt heute draußen vorm Fernseher sitzen oder was auch immer, ist Buße was für die anderen, für die Welt, oder brauche ich Buße? Heute vielleicht, die ganze Zeit, diese Woche? Ihr kennt alle die 95 Thesen von Martin Luther, Beginn der Reformation und so weiter. Aber was steht eigentlich in diesen 95 Thesen drin? Wer hat sie schon mal gelesen? Das Thema von den 95 Thesen ist nichts anderes als Buße. Und These 1, die führt uns voll auf eine Spur, die ganz wichtig ist. Und zwar ist die These 1 eine Auslegung von Jesu Satz, tut Buße. Und Luther schreibt: Als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, und jetzt kommt's, da wollte er, dass das ganze Leben der Christen Buße sei. Da wollte er, dass das ganze Leben der Christen Buße sei, also Umkehr. Es heißt, das macht das Leben eines Christen in der Tiefe aus, dass es ein Leben aus der Buße heraus ist, und zwar immer wieder und wieder. Im ersten Johannesbrief schreibt Johannes, und zwar an Bekehrte, nicht an Unbekehrte: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Was heißt dieses Wort in dem Bild, was ich vorher mit den Bewegungen gemacht habe? Ich bin, das ist richtig, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, in der Richtung unterwegs, also hin zum Vater. Jetzt gibt es aber ein Problem. Es zuckt immer wieder in mir. Es zuckt, und zwar in die Richtung. Ich bin eigentlich mit Jesus in die Richtung zum Vater hin unterwegs und es zuckt immer wieder in die Richtung und ich wende mich immer wieder in diese Richtung. Das heißt, es gibt so eine Art Rückfall. Rückfall in die alte Sünderexistenz, der in die Richtung läuft. Man könnte es auch so sagen, wenn ich Jesus gehöre, dann ist das lodernde Feuer der Sünde in mir gelöscht, aber irgendwie bleibt da so eine Art Zunder zurück. Und der Zunder scheint sich immer mal wieder mit einer kleinen oder großen Flamme zu entzünden. Und dann passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich zuck in die Richtung und gehe doch wieder in die. Irgendwie ist es da drüben sehr verlockend. Es muss am Kaffee liegen. Wie kommt es? Warum passiert mir das als Christ, dass ich doch immer wieder sündige? Das Problem ist, es ärgert sich einer ganz massiv, dass ich Jesus gehöre. Und das ist der Widersacher. Die, die zu Jesus gehören, die hat der Teufel verloren und das ärgert ihn maßlos. Und deswegen entfaltet der Teufel gerade bei frommen Menschen eine große Aktivität, weil er sie immer wieder versucht zu reizen und doch wieder von Gott wegzuziehen. Das scheint was anziehend zu sein, doch immer wieder in die alte Bewegung zu fallen. Und so passiert es, das wisst ihr selber, das muss ich euch nicht erzählen, immer wieder, dass ich schuldig werde an meinem Herrn, an meinem Nächsten und an mir selber, an meiner Bestimmung. Ich muss euch da jetzt nicht 100 Beispiele aufzählen. Das geht so schnell. Ich merke das bei mir oft, dass es eine Haltung ist, dass ich merke, ich lasse mich gerade von etwas anderem bestimmen als von seinem Wort. Und wie schnell geht es, dass ich mich anderen gegenüber irgendwie hinreißen lasse? Ah ja, also so genau muss man das jetzt mit der Liebe auch nicht nehmen, dass ich merke, mir fehlt's an Liebe immer wieder. Und das passiert immer wieder. Es ist also immer wieder eine Zuckung in die Richtung Abwendung von Gott. Und wer Jesus kennt, der lernt sich auch selbst in einer ganz anderen Tiefe nochmal kennen. Jesus ist das Licht und er leuchtet mich an, er leuchtet mich aber auch aus. Und das ist zutiefst heilsam, das heißt aber auch, dass er das Dunkle in mir aufdeckt. Da kommen meine dunklen Seiten zutage. Das heißt, wenn ich Jesus kenne, dann lerne ich auch meine Abgründe kennen. Aber genau das ist gut, weil das ist der Weg zur Heilung, die er mir schenken will. Und weil ich mich immer wieder hinreißen lasse in diese Bewegung weg von Gott, brauche ich immer wieder und wieder Umkehr, Buße. Und da ist es jetzt wirklich ganz wichtig, dass wir dieses Wort, das hat so einen hässlichen Klang, so einen strengen, verbiesterten Klang, dass wir dieses Wort ganz neu besetzen. Die Buße ist ein ganz, ganz großes Geschenk Gottes. Es heißt nämlich nichts anderes, dass er mir jedes Mal wieder Vergebung schenkt. So einen großen Mist, was ich mir auch immer wieder zu Schulden kommen lasse, immer wieder wendet er mich um und nimmt mich wieder in den Arm und vergibt mir meine Lieblosigkeit, meine Gottlosigkeit. Immer wieder tut er das. Das ist eine unglaubliche Langmut, die er da auch hat, dass er mir immer wieder Vergebung schenkt, mich umkehren lässt, heißt mich heimkehren lässt. Denn ich drehe mich nicht wieder selber zu ihm um. Das macht der Heilige Geist. Und das ist eine ganz liebevolle. Wenn es wieder die... Das ist eine ganz liebevolle Umkehr, die der Heilige Geist macht. So, jetzt habe ich ganz viel Grundsätzliches geredet. Ihr wisst, das ist so ein bisschen eine Masche bei mir. Ich mag es immer gern grundsätzlich. Jetzt, wie sieht Buße konkret aus? Wie kann Buße praktisch aussehen? Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Wort, nämlich Beichte. In der Beichte wird nämlich die Buße praktisch. Was ist die Grundlage der Beichte? Nochmal aus dem 1. Johannesbrief. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Das heißt, er hält zu uns, wenn wir uns nicht an ihn halten. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Beichte. Das Wort Beichte kennen wir so ein bisschen aus zwischenmenschlichen Beziehungen. Du, ich muss dir mal was sagen. Ich muss dir mal was beichten, heißt was gestehen. Was steckt dahinter, wenn jemand so redet? Die Beziehung ist belastet. Ich merke das. Da steht irgendwas zwischen uns. Und wenn ich dir das jetzt verheimliche, dann schadet das unserer Beziehung. Es muss raus. Ich muss das irgendwie loswerden. Und am besten wäre es, wenn es aus der Welt wäre. Und genauso ist es auch bei Gott. Meine Sünde steht zwischen ihm und mir. Und ich kann sie nicht ausräumen. Aber er tut es. Immer wieder und wieder und wieder und wieder, dass er meine Sünde ausräumt. Und wenn wir zu ihm kommen und ihm das hinlegen, Herr, ich weiß nicht, aber ich bin gerade wieder allem nachgelaufen, aber nicht dir. Und ich habe irgendwie immer wieder eigentlich nur geguckt, dass ich oben stehe und ich war so lieblos zu dem und zu der, dass wir das ihm einfach hinlegen dürfen, ihm das bekennen dürfen und er das ausräumt. Und die Sünde ist immer eine Last, eine Belastung. Und deswegen ist Beichten, das hat auch so einen verbiesterten Kopf, gesenkten Klang, deswegen ist Beichte eine Befreiung. Beichte ist eine Befreiung. Ich darf das rauslassen. Nochmal 1. Johannes. Wenn jemand sündigt, so haben wir doch einen Fürsprecher beim Vater, Jesus Christus. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden. Beichte ist eine Befreiung. Das heißt, ich darf neu anfangen, was auch immer wieder ich für einen SCH gebaut habe. Der Theologe Julius Schniewind hat gesagt, Buße ist Freude. Buße ist Freude, weil es eine Befreiung ist, weil ich dort was loslassen kann, was meine Beziehung zum Herrn vergiftet. Und er mich von meiner Schuld befreit und mir direkt zusagt, dir ist deine Sünde vergeben, komm in meine Arme, du darfst neu anfangen. Lass es zurück, es ist jetzt weg. Wie heißt es in dem einen Lied? Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Buße ist was Fröhliches. Und deswegen heißt es beim verlorenen Sohn, als der heimkommt, sie fingen an, fröhlich zu feiern. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Und dann heißt es, und so sage ich euch, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das heißt, nach jeder Beichte gibt es im Himmel ein Engelskonzert. Buße ist Umkehr, Buße ist Heimkehr, Buße ist Befreiung und Freude. Und das mit der Freude muss man ganz laut sagen. Es gibt nämlich Geschwister, die ganz eng mit Jesus gehen, die haben aber ein so starkes Sündenbewusstsein, das ist gut. Aber das kann auch dazu führen, dass sie immer kleiner und gedrückter werden. Und die Demut, die eigentlich was Gutes ist, irgendwann zu einer regelrechten Selbstverachtung wird. Weil ich weiß, wie stark die Sünde in mir immer noch ist. Es kann einen ganz mächtig klein machen. Und da hat Jochen Klepper, der große Jochen Klepper mal geschrieben, und das sind ganz bewegende Zeilen. Sieh nicht an, was du selber bist in deiner Schuld und Schwäche. Sieh den an, der gekommen ist, damit er für dich spreche. Sieh an, was dir heute widerfährt, heute, da dein Heiland eingekehrt, dich wieder heimzubringen. Es ist ganz wichtig, dass ich den Freispruch meines Herrn höre, der zu mir sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Du darfst deinen Kopf heben und du darfst mit Freude den Herrn loben und dich annehmen. Buße führt nicht zu Selbstverachtung, sondern zu Freude. Dir sind deine Sünden vergeben. Du darfst neu und befreit anfangen. Auch ein Missverständnis ist, die Buße und die Beichte, das ist kein frommes Werk. Das macht nicht ich, sondern der Heilige Geist, der mich wieder treibt in die Richtung. Der Heilige Geist, selbst wenn der Teufel wieder Macht über uns bekommt, ein kleines Stück, der Heilige Geist reißt uns zurück in die Richtung. Der Heilige Geist ist stärker als der Teufel. Die Buße ist nicht mein Werk, sondern Gottes Gnade. Und ich kann mich auch nicht selber freisprechen. Das ist der Herr, der mich freispricht. Jetzt noch ein paar praktische Fragen. Wie oft soll man beichten? Da gibt es keine Regel. Aber die Beichte ist ja nichts anderes letztlich als eine Waschung. Dass der Herr mich duscht. Das ist Beichte. Und ihr erinnert euch vielleicht an meine Dagobert-Duck-Predigt. Das hat damit was zu tun. Nur wie ist es mit dem Waschen? Ich kann mich natürlich 4 Wochen lang nicht waschen, aber irgendwann fängt es an zu riechen. Man muss es selber wissen, wie oft das dran ist. Wie beichtet man? Das ist ganz einfach. Das ist eigentlich wunderbar einfach. In aller Stille vor seinem Herrn, mein Herr und ich, unter 4 Augen. Und das ist so einfach, ich kann es ihm einfach hinlegen. Und manchmal ist es sehr hilfreich, wenn man ein bisschen im Unklaren ist, was ist eigentlich gerade mein Problem? Ich durchschaue es selber nicht so richtig, dass ich nochmal auf seine Gebote gucke. Und auch so eine Sache ist, es gibt immer wieder Leute, die haben Schuldgefühle, aber eigentlich liegt gar keine Schuld Gott gegenüber vor. Das ist nur so ein Gefühl. Es ist ganz wichtig, dass das in der Beichte ausgeräumt wird. Was ist wirklich eine Schuld? Und wo mache ich mir irgendwie ein Schuldgefühl, obwohl ich gar keine Schuld habe? Sehr hilfreich sind entweder eigene Beichtgebete oder es gibt auch die Psalmen. Es gibt Bußpsalmen, zum Beispiel der 51., dass man den liest dazu. Oder ihr könnt mal hinten im Gesangbuch gucken, da gibt es einen eigenen Teil Beichte mit Gebeten, mit Formulierungen, wenn man das nicht selber so gut formulieren kann oder will. Wichtig ist, dass ich bei der Beichte wirklich konkrete Sünden benenne. Taten, Worte und was hier oben abgeht, Gedanken. Aber es ist natürlich auch klar, dass mir bei weitem gar nicht alles bewusst ist, was gegen Gott spricht, und auch dafür kann ich bitten, für das, wo ich unbewusst gegen Gott war. Also das ist die erste Form, Stille vor seinem Herrn unter 4 Augen zu beichten. Dann gibt es die Beichte im Gottesdienst, und das wollen wir nachher auch tun. Und jetzt könnte man eigentlich aufhören. Es gibt aber noch eine Form. Es gibt noch eine Form zu beichten, und das ist irgendwie ganz komisch, ich komme aus einem christlichen Elternhaus, aber auf diese Form zu beichten wäre ich früher gar nicht gekommen. Ich bin da erst durch Dietrich Bonhoeffer draufgekommen, und zwar, seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, bei einem Bruder, bei einer Schwester zu beichten, eure Sünden zu bekennen? In Jakobus 5 heißt es, bekennt einer dem anderen seine Sünden. Uiuiui. Bonhoeffer hat da was ganz Hellsichtiges gesehen. Er hat gesagt, das ist ein bisschen kompliziert, unsere Gemeinschaft als Geschwister in Jesus kommt erst da zum Durchbruch, zur vollsten Tiefe, wo wir uns gegenseitig auch als Sünder annehmen können. Was heißt es? Wir begegnen uns sehr gern als Fromme. Aber sind wir auch wirklich so sehr Geschwister, dass wir so offen zueinander sein können, dass wir gegenseitig nicht nur fromm voll beim Herrn sind, sondern ich muss dir sagen, ich bin ein Sünder. Können wir uns das zugestehen? Können wir das unseren Geschwistern zumuten, dass wir Sünder sind? Könnte ich mir vorstellen, zu einem Bruder zu gehen und dem meine Sünde zu bekennen? Ganz viel Widerstand vielleicht bei euch. Was ist das Problem, einem anderen, einem Bruder, einer Schwester, meine Sünden zu bekennen? Erster Gedanke, der sofort im Kopf ist, um Himmels Willen. Was könnte der von mir denken? Was soll der von mir denken? Merkt ihr was? Wir sehen selbst unsere Geschwister in Jesus oft nicht als Brüder, sondern als Menschen vor allem. Was kann der denken? Uiui, wie denkt der dann über mich? Wenn ich aber dich und dich als Bruder und als Schwester sehe, was heißt das? Das heißt, wir stehen beide unter dem Kreuz Jesu. Und wir brauchen beide Vergebung. Du so sehr wie ich. Und ich kenne mich. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich bin kein Deut besser als du. Ich habe an keiner Stelle Grund, auf dich herabzublicken, weil ich weiß, was auch in meinem Herz alles für Zeug und Schrott drin steckt. Nun kann man aber trotzdem mal fragen, ich kann doch einfach für mich alleine Gott meine Sünde hinlegen. Warum sollte man überhaupt zu einem Bruder, zu einer Schwester gehen, um zu beichten? Ganz wichtig jetzt, das ist kein Gesetz und das ist keine Regel. Es ist jedem offen zu sagen, ich will das nur direkt mit meinem Herrn machen. Ich will nicht zu jemand anders gehen. Das ist völlig legitim und gut, das darf man. Das ist kein Gesetz. Aber Bonhoeffer hat auf was aufmerksam gemacht. Ich muss euch sagen, ich kann das hier nur ein bisschen andeuten. Wer das mal nachlesen will, das ist ganz bewegend und tiefgehend in dem Buch Gemeinsames Leben. Ich mache nur ein paar Andeutungen, das wäre sonst viel zu viel. Bonhoeffer hat darauf aufmerksam gemacht, dass es sehr hilfreich sein kann, bei einem Bruder zu beichten. Warum? Es kann passieren, dass ich dem Herrn meine Sünde hinlege, aber es bleibt eine Unsicherheit zurück, hat er mir wirklich vergeben? Gilt mir die Vergebung wirklich? Da kann so eine Unsicherheit da bleiben. Irgendwie quält mich meine Sünde noch weiter. Irgendwie werde ich die nicht so richtig los. So ein Gefühl im Herzen. Oder dass das Herz den Freispruch Gottes nicht so richtig hören kann. Dir ist deine Sünde vergeben. Das gilt. Das gilt definitiv. Aber manchmal hört es das Herz nicht richtig. Und jetzt sagt Bonhoeffer, es kann eine ganz andere Wirkung in dir haben oder was anders anrühren, wenn jemand dir die Hände auf deine Schultern legt und dir auf den Kopf hin zusagt, dir, Hans oder wie auch immer, dir sind deine Sünden vergeben, wenn du das richtig laut und ausgesprochen hören darfst. Und das ist ganz wichtig, das ist dann nicht ein freundliches Wort, was mir der liebe Bruder Hans sagt, sondern das ist Gottes eigenes Wort. Der spricht da nicht selber, sondern der redet im Namen Jesu, in der Vollmacht Jesu, und zwar hörbar, gültig dir sind deine Sünden vergeben. Und das ist ja das Geniale, dass uns Jesus das gegeben hat, dass er gesagt hat, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Also wichtig, der Freispruch Gottes gilt. Da kann ich zu Gott gehen. Aber manchmal hat das Herz einen Zweifel. Und da kann es hilfreich sein, zu einem Bruder zur Beichte zu gehen. Was macht eigentlich einen guten Beichthörer aus? Dass er selber zur Beichte geht. Und ich habe es euch verraten, ich habe diese Erfahrung erst sehr spät gemacht, mal zu einem Bruder zur Beichte zu gehen. Und das war für mich sehr eindrücklich und eine sehr tiefe Erfahrung, als der Bruder mir auf den Kopf zugesagt hat, mit der Hand auf der Schulter, dir Jörg, ist deine Sünde vergeben. Der Herr nimmt dich an. Aber es ist kein Gesetz, wichtig. Ich muss eigentlich sagen, ich müsste das eigentlich viel öfter noch machen. Und jetzt kommt noch eine Klammerbemerkung. Übrigens ist es eine Hauptaufgabe des Pfarrers, Beichte zu hören und Vergebung zuzusprechen. Man kann also auch zum Pfarrer kommen. Der steht unter dem Beichtgeheimnis. Klammerbemerkung, Ende. So, jetzt habe ich genug geredet. Nehmt also Folgendes heute mit. Buße ist nicht Grießcremiges. Buße heißt Umkehr. Buße heißt Heimkehr. Buße ist Freude. Der Herr schenkt uns einen Neuanfang. Du darfst es loslassen. Es gibt unterschiedliche Formen zu beichten, aber eins ist wichtig. Mach diese Erfahrung. Es ist das beste Leben, das uns passieren kann, ein Leben in der Buße. Die Erfahrung muss man ausprobieren, sonst glaubt man das nicht. So wie Luther gesagt hat, dass euer ganzes Leben ein Leben in Buße sei. Das wird ein glückliches Leben. Amen.